Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Einen Monat nach der Wahl ist heute der Bundestag in die neue Legislaturperiode gestartet. 631 Abgeordnete verteilen sich jetzt auf nur noch 4 Fraktionen, weil die FDP nicht mehr vertreten ist. Im Mittelpunkt der konstituierenden Sitzung stand die Wahl des Präsidiums. Mit großer Mehrheit wurde Bundestagspräsident Lammert im Amt bestätigt. Auf die Kanzlerwahl aber werden die Parlamentarier noch warten müssen, denn anders als vor 4 Jahren steht die Regierungsbildung erst am Anfang.
Für Katharina Dröge ist es so etwas wie der erste Schultag. Sie kommt aus Köln und wird für die Grünen im Bundestag sitzen. Eine von 230 neuen Abgeordneten. Bisher kennt sie den Plenarsaal des Bundestags nur als Besucherin und aus dem Fernsehen.
Das macht es jetzt, glaube ich, so wirklich real, wenn man da den Plenarsaal da unten sieht und die Unterlagen, die da schon liegen, und denkt sich, boah, in ungefähr einer Stunde sitze ich da.
Unten im Plenarsaal. Kurz vor der konstituierenden Sitzung Zeit für Erinnerungsfotos. Für die neuen und für die alten Abgeordneten. Denn auch für sie ist es ein ungewöhnlicher Tag mit ungewöhnlichen Eindrücken. Die Regierungsbank leer. Das Parlament voll. Die Minister im Plenum. Auch die Kanzlerin hat auf einem Abgeordnetenstuhl Platz genommen. Und wo sonst die FDP war, sitzen jetzt Unionsabgeordnete. Alterspräsident Heinz Riesenhuber hat die Aufgabe, diese Sitzung zu eröffnen. Und Katharina Dröge hört sich seinen Appell ans Parlament genau an.
So wollen wir die Legislaturperiode beginnen mit Tatkraft und Zuversicht. Mit der Bereitschaft zum Streit, wenn der Streit die Sache klärt. Mit der Fähigkeit zum Kompromiss, denn Stillstand darf nicht sein.
Kein Bundestag ohne Bundestagspräsidenten. Norbert Lammert wird mit 94,6% wiedergewählt, ein Spitzenergebnis, und legt den Finger in die Wunde, pocht auf die Rechte der künftigen Opposition, die kleiner vertreten ist.
Die Kultur einer parlamentarischen Demokratie kommt weniger darin zum Ausdruck, dass am Ende Mehrheiten entscheiden, sondern dass Minderheiten eigene Rechtsansprüche haben, die weder der Billigung noch der Genehmigung durch die jeweilige Mehrheit unterliegen.
Und weil dieser Tag so ungewöhnlich ist, wird auch noch die gesamte Regierung Merkel entlassen vom Bundespräsidenten. Der findet lobende Worte.
Sie haben regiert in schwierigen Zeiten. Europas Finanz- und Wirtschaftskrise forderte Ihre Regierung durchgehend heraus.
Die Minister bleiben geschäftsführend im Amt. Manche haben Hoffnung auf Rückkehr. Katharina Dröge, die junge Abgeordnete, beschreibt ihren ersten Tag so.
Das fand ich total spannend. Das war jetzt nicht nur so eine Feierstunde, sondern schon ja, vielleicht ein Ausblick auch auf die nächsten 4 Jahre vielleicht.
Vielleicht mit einer großen Koalition.
Zentrale Fragen und Antworten zum neuen Bundestag finden Sie auf tagesschau.de. Dazu zeigen wir die Vielfalt der Abgeordneten und informieren über die Zusammensetzung des Parlaments. Immer mehr alte und kranke Menschen sind auf Hilfe vom Staat angewiesen. Ende vorigen Jahres erhielten knapp 900.000 Menschen die sogenannte Grundsicherung im Alter und wegen dauerhafter Erwerbsminderung. Damit stieg die Zahl der Empfänger im Vergleich zu 2011 um 6,6%, ein Höchststand seit Einführung der Grundsicherung 2003. Die Betroffenen sind entweder auf Dauer zu krank zum Arbeiten oder können von ihrer Altersrente nicht leben.
Werner Dahl kommt jeden Tag hierher, in das Café mit Herz im Hamburger Stadtteil St. Pauli. Warme Getränke und kostenloses Mittagessen, für ihn überlebenswichtig. Jahrelang arbeitete er als Lagerist, seine Rente heute 635 Euro, das ist unter dem Existenzminimum.
Da muss man sich einteilen, da gibt es gar nichts anderes. Da muss man mit auskommen, weil man nicht mehr hat.
Immer mehr Senioren geht es wie Werner Dahl. Sie beantragen deshalb staatliche Hilfen, die sogenannte Grundsicherung im Alter. 382 Euro zusätzlich im Monat plus Miete und Krankenversicherung. Für die zunehmende Altersarmut machen Experten zum einen das sinkende Rentenniveau verantwortlich.
Zum anderen verändert sich der Arbeitsmarkt in Richtung eines Niedriglohnsektors, der das Haupteinfallstor für Erwerbsarmut und spätere Altersarmut ist. Und wenn sich an dieser Situation nichts verändert, wird das Problem eher zunehmen als abnehmen.
Mehr vollwertige Arbeitsplätze und mehr Geld für die Grundsicherung fordern Sozialverbände. Allerdings,
wenn man sich im Moment die Koalitionsverhandlungen anschaut, dann kann man skeptisch werden. Wenn Steuererhöhungen gleich von vornherein abgeräumt werden als ernsthaftes Thema, dann ist in der Tat völlig unklar, wie eine bessere Altersgrundsicherung und vieles andere, was notwendig wäre, um Armut zu verhindern, überhaupt finanziert werden soll.
So wie Werner Dahl werden wohl bald mehr Senioren hierher kommen. Das Café mit Herz hat sich auf weitere Hilfsbedürftige eingestellt.
Deutschland zieht so viele Zuwanderer an wie seit 20 Jahren nicht mehr. 7,2 Millionen Ausländer lebten vergangenes Jahr in Deutschland, gut 4% mehr als 2011, so neueste Erhebungen des Statistischen Bundesamtes. Die überwiegende Mehrheit der frisch Zugewanderten kommt aus den mittel- und osteuropäischen EU-Staaten, deren Bürger seit 2 Jahren ihren Arbeitsplatz EU-weit frei wählen können. Aber auch immer mehr Menschen aus den Euro-Krisenländern zieht es nach Deutschland. Die Tarifpartner in der deutschen Fleischindustrie verhandeln von heute an über die Einführung eines Mindestlohns. Auch die Arbeitgeber zeigen sich für diese Forderung offen. Sie bieten aber nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten bislang nur eine Lösung für den Westen an. Im Osten sei das kurzfristig nicht möglich. Die Gewerkschaft fordert für die rund 80.000 Beschäftigten einen bundesweiten Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde.
In der Schlachtindustrie gehört es zum Alltag. Die Arbeit wird zu Dumpingpreisen an Subunternehmer ausgelagert. Das Ergebnis? Menschen arbeiten für Hungerlöhne im Akkord. Weniger als 5 Euro die Stunde. Nichts Ungewöhnliches. Zudem leben Leiharbeiter mit Werkverträgen häufig in miserablen Verhältnissen. Das Image der Branche an einem Tiefpunkt. Jetzt soll gehandelt werden. Verhandlungsführer von Gewerkschaft und Industrie versuchen in Hannover verbindliche Grundlagen zu schaffen. Für die Arbeitnehmerseite unverrückbar der Mindestlohn.
Das Ziel der Verhandlung ist, einen Tarifvertrag mit der Fleischbranche zu vereinbaren, dass die Konditionen stimmen, 8,50 Euro landesweit, republikweit, und dass wir uns aber auch mit der Fleischbranche darüber unterhalten, wie die Verhältnisse sind, wohnen, dass die Beschäftigten dort nicht noch extra was für das Werkzeug bezahlen müssen und dergleichen mehr.
Die Arbeitgeberseite hat das Problem erkannt.
Es ist unbestritten, dass es dort schwarze Schafe gab, dass es da Unternehmen, Werkvertragsunternehmen gab, die nicht das ausgezahlt haben, was sie eigentlich sollten, was auch mit den Auftraggebern, mit den Schlachtbetrieben vereinbart worden war. Und das werden wir erreichen, wenn wir einen verbindlichen Mindestlohn haben, tariflichen Mindestlohn haben, der für allgemeinverbindlich erklärt worden ist, dann ist das eben nachprüfbar.
Ein bundeseinheitliches Tarifwerk für die rund 80.000 Beschäftigten der Branche wäre ein Novum. Doch trotz überraschender Einigkeit von Gewerkschaft und Arbeitgebern, die Verhandlungen verlaufen zäh. Noch liegen die Vorstellungen von einem einheitlichen Mindestlohn weit auseinander.
Der jahrelange Streit zwischen der EU-Kommission und Deutschland über das VW-Gesetz ist beendet. Der Europäische Gerichtshof hat heute eine Klage der Brüsseler Behörde gegen das Gesetz abgewiesen. Damit bestätigten die obersten EU-Richter die Sonderrechte des Landes Niedersachsen zum Schutz des Autokonzerns vor feindlichen Übernahmen. Für die Kommission ist die Sache damit vom Tisch, wie eine Sprecherin erklärte.
Die Verkündung des Urteils heute Morgen war kurz und knapp.
Erstens, die Klage wird abgewiesen. Zweitens, die Europäische Kommission trägt die Kosten.
Die Reaktion in Niedersachsen auf das Urteil umso euphorischer.
Das Land Niedersachsen freut sich sehr über diese Entscheidung. Wir halten sie für absolut richtig. Sie setzt einen Schlussstrich unter eine 11-jährige Auseinandersetzung.
Die erste Klage gegen VW hatte die EU-Kommission noch gewonnen. 2007 entschied der Europäische Gerichtshof, Deutschland müsse das VW-Gesetz ändern. Mit seinen Sonderregeln zugunsten von Niedersachsen benachteilige es andere Aktionäre. Die Freiheit des Kapitalverkehrs sei aber in Europa ein eherner Grundsatz. Deutschland schaffte daraufhin aber nicht alle Privilegien des Landes ab. Niedersachsen kann immer noch mit nur 20% wichtige Beschlüsse im Unternehmen verhindern. Deswegen klagte die Kommission noch einmal, aber diesmal ohne Erfolg. Die Richter stellten heute klar, Deutschland hat das erste Urteil befolgt. Danach waren nur alle Sonderrechte zusammen rechtswidrig. Dieses Zusammenspiel gäbe es aber nicht mehr. Die Kommission lenkte heute Mittag ein. Hier wurde nach langem Rechtsstreit etwas klargestellt. Und mit dem heutigen Urteil ist die Angelegenheit beendet. Das heißt, einen erneuten Prozess wird es in Sachen VW nicht mehr geben. Und das ist die eigentlich interessante Nachricht. Das heutige Urteil ist sehr formal. Juristisch gesehen hat die Kommission noch nicht alles ausgeschöpft. Aber sie beendet den Streit. Wohl eher eine politische Entscheidung.
Die Europäische Union öffnet die Tür für einen Beitritt der Türkei ein Stück weiter. Nach 3 Jahren Stillstand sollen die Verhandlungen mit Ankara Anfang November fortgesetzt werden. Darauf verständigten sich die EU-Außenminister bei ihrem Treffen in Luxemburg. Zuletzt waren die Verhandlungen im Sommer aus Protest gegen das Vorgehen gegen Demonstranten in der Türkei seitens der EU blockiert worden. Die brasilianische Regierung hat die Förderrechte für ein großes Ölfeld vor der Küste vergeben. Ein Konsortium aus 5 Konzernen erhielt den Zuschlag. Unter ihnen sind neben Shell und Total auch das staatlich kontrollierte Unternehmen Petrobras. Die Konzerne verpflichteten sich, dem brasilianischen Staat mehr als 40% des Öls zu überlassen. Das Konsortium war der einzige Bieter für das Ölfeld. Demonstranten sprachen von einem Ausverkauf der brasilianischen Ölreserven.
Keine Privatisierung, kein Ausverkauf der brasilianischen Ölreserven, so protestieren Gewerkschafter und Ölarbeiter. Es kommt zu Krawallen und Gewalt auf den Straßen von Rio. Fast 2000 Polizisten und Soldaten im Einsatz, um die Versteigerungsaktion zu sichern. Obwohl mehrere Unternehmen Interesse zeigten, hat schließlich nur ein internationales Konsortium geboten und die Förderrechte für Libra bekommen. Mehr als 5 Milliarden Euro müssen dieser Firmenverband europäischer und chinesischer Konzerne sowie der brasilianische Ölgigant Petrobras bezahlen. Außerdem garantieren sie, dass über 41% des gewonnenen Öls der brasilianische Staat erhält. Dieses Teilungsmodell bringt dem Staat also sichere Gewinne. Petrobras hat schon Erfahrung mit Ölvorkommen in der Tiefe. So wie hier im Tupi-Feld soll auch Campo de Libra ausgebeutet werden. Das liegt im Atlantik vor Rio de Janeiro. In 6000 Meter Tiefe werden über 12 Milliarden Barrel Öl vermutet. Damit soll die Wirtschaftsleistung des Landes deutlich angekurbelt werden. Es ist ein großer Schritt nach vorne in Brasiliens Geschichte. Wir bekommen neue Ressourcen, mehr Arbeitsplätze, Technologie, eine bessere Zukunft für alle Brasilianer. Die Euphorie der Regierung teilen die Demonstranten nicht. Sie wollen keinen Verkauf an internationale Partner, doch die Regierung sieht große Chancen und erwartet in den nächsten Jahrzehnten Mehreinnahmen in dreistelliger Milliardenhöhe.
Für die birmanische Oppositionspolitikerin Aung San Suu Kyi war es ein Moment der Genugtuung nach mehr als 2 Jahrzehnten. In Straßburg wurde ihr heute der Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit verliehen, für ihren gewaltfreien Kampf für Demokratie und Menschenrechte in ihrer Heimat Birma, dem heutigen Myanmar. Das Europaparlament hatte Suu Kyi die Auszeichnung bereits 1990 zuerkannt. Die birmanische Militärjunta ließ sie jedoch damals nicht ausreisen.
23 Jahre hatte sie auf diesen Moment warten müssen. 2 Jahrzehnte lang hatte die Militärdiktatur sie verfolgt und gedemütigt.
Sie sind als die Frau mit einer Blume im Haar ein Symbol für eines, dass egal wie lange es dauert, die Menschen, die die Kraft aufbringen, für die Demokratie zu kämpfen, werden sich am Ende durchsetzen.
Aung San Suu Kyi brauchte sehr viel Kraft. Und sie hatte sie auch noch nach vielen Verhaftungen und insgesamt 15 Jahren Hausarrest. Eine Blume im Haar, eloquent, humorvoll, kämpferisch. Schon früh fand Suu Kyi die Unterstützung des Europäischen Parlaments. Den Sacharow-Preis aber musste 1990 ihre Familie entgegennehmen. Sie selbst durfte ihre Heimat nicht verlassen. Über viele Jahre hin zeigte die Europäische Union immer wieder ihre Solidarität mit der mutigen Kämpferin. Wir sind auf dem Weg zur Demokratie, sagte Suu Kyi heute in Straßburg. Aber wir sind noch nicht angekommen und wir brauchen immer noch ihre Hilfe. Wir brauchen ihr Verständnis, dass wir in unserem Land noch viel mehr Fortschritt machen müssen, bevor wir da angekommen sind, wo Professor Sacharow uns hätte sehen wollen. Das Europäische Parlament steht weiter hinter Aung San Suu Kyi.
Der ehemalige ARD-Korrespondent Jörg Armbruster hat in Köln den Hans-Joachim-Friedrichs-Preis entgegengenommen. Armbruster wird von der Jury für seine, wie es heißt, sorgfältigen und zurückhaltenden Berichte über den Syrien-Konflikt ausgezeichnet. Auch der freie Fernsehjournalist Marcel Mettelsiefen wird geehrt. Der Förderpreis geht in diesem Jahr an die WDR-Reporterin Eva Müller. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 23. Oktober.
In der kommenden Nacht haben wir es mit den Wolken eines Tiefs zu tun. Wolken und Regen erreichen morgen auch den Osten Deutschlands. Sehr mild bleibt es aber weiterhin. Von Westen werden in der Nacht die Wolken dichter, teilweise breitet sich Regen aus. Gewitter können mit dabei sein. Im Südosten bildet sich örtlich Nebel. Am Tag ist es im Osten und Südosten zunächst freundlich, sonst regnet oder schauert es gebietsweise. Im Westen und Norden einzelne Gewitter, später regnet es dann auch im Osten und Südosten. Dort im Südosten schwacher Wind, sonst weht er mäßig, teilweise auch frisch. An den Küsten, auf den Bergen und bei Gewittern muss mit Sturmböen gerechnet werden. In der Nacht im Westen und Nordwesten 16 bis 13 Grad, im Osten und Südosten 12 bis 7 Grad. Am Tag an der oberen Donau 15 Grad, im Osten bis 22 Grad. Am Donnerstag teils dichte Wolken, teils Sonne, im Süden zeigt sie sich länger, im Norden und in der Mitte einzelne Schauer. Am Freitag regnet es im Norden und Westen ab und an, im Süden und Südosten ist es meist freundlich. Am Samstag durchwachsenes Wetter.
Um 22.15 Uhr sind wir wieder für Sie da mit diesen Tagesthemen. Ein Leben für den Bundestag, Karin Mioska im Gespräch mit dem dienstältesten Abgeordneten Wolfgang Schäuble. Außerdem alte Meister in Frankfurt, die große Dürerschau im Städelmuseum. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.